Also, wir gehen weiter in unsere Exodus-Reihe, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir haben jetzt, letzte Woche war Sergej da, hat uns so ein bisschen über die Berufungsgeschichte erzählt von Mose und auch seinen Struggle, den er da drin hatte, indem er gesagt hat, hey, ich bin gar nicht so cool und schick doch jemand anderen. Und wie oft sind wir auch so, dass wir losziehen und sagen, hey, Gott sagt was zu dir, gibt dir einen Auftrag und du sagst, hey, da gibt es bestimmt jemanden, der viel besser ist wie ich, schick doch jemand anderen. Und wir so eine Rebellion in uns haben. Manchmal, wenn Gott einen Auftrag an uns hat, dass wir sagen, ja, yeah, ich weiß es besser. Schon mal das erlebt? Also ich habe das schon erlebt. Ich habe Momente gehabt, für die ich Buße getan habe, auch wo ich Gott sehr, sehr undankbar war für all die Gaben, die er mir geschenkt hat. Weil ich sage, Gott, ich habe so viele verschiedene Bereiche, die ich irgendwie alle ausfüllen kann. Und ich war so undankbar, weil ich immer gemerkt habe, ich muss die dann auch ausfüllen. Und dann habe ich immer zu Gott gesagt, Gott, ich erzähle gar niemandem mehr, das, was ich alles kann, damit ich es nicht machen muss. Und Gott hat irgendwann gesagt, ja, aber ich habe dich ja ausgestattet mit was, damit du das ausleben kannst und mein Reich baust. So. Also ich finde es nicht cool, wenn du jetzt sagst, du machst das nicht mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, wir schauen uns heute an die nächste Etappe in dem Buch Exodus, nämlich die Kapitel 5 bis 9. Ihr merkt, das ist schon ein ganz schön großer Abschnitt. Ich habe super viele Bibelverse dabei. Ich lade dich an dieser Stelle ein. Lies die Texte zu Hause nach. Wir gehen gerade kapitelweise durchs Exodus-Buch durch. Und das sind ganz viele wichtige Dinge. Ich habe mir überlegt, wie betitel ich denn diese Predigt? Weil in diesen vier Kapiteln geht es ganz stark um das Herz des Pharaos. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir überschreiben das Ganze mit dem Thema, was ein hartes Herz mit mir macht. Und ich sage euch eins, ganz ehrlich, wir alle sind betroffen von harten Herzen immer wieder. Und harte Herzen machen was mit dir und mit mir. Wir können uns leider auch gar nicht so arg davor bewahren, dass unser Herz immer mal wieder hart wird, aber wenn wir Jesus haben, dann darf es auch wieder weich werden. Ich sage dir eins, wer möchte die Antwort haben auf die Frage, was ein hartes Herz mit mir macht? Ich sage es dir, ist super simpel. Es trennt dich von Gott. Wenn du ein hartes Herz hast, trennt es dich von Gott. Früher oder später trennt es dich von Gott. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir sind ja hier in Pforzheim, habe ich mal gelesen, dass Pforzheim ja das Tor zum Schwarzwald ist. Und für diejenigen, die hier groß geworden sind, die kennen das vielleicht. Es gibt ein Märchen, das im Schwarzwald spielt. Vielleicht wisst ihr das, wie es heißt? Das kalte Herz. Hey, und ich habe mir Gedanken gemacht über diese Predigt und dann hat Gott mir diese Geschichte gestellt. Ich habe das vor vielen Jahren, also bestimmt 25 Jahre ist es bei mir schon her, dass ich dieses Augsburger Puppenkiste-Version davon irgendwie gesehen habe. Und für die, die das kalte Herz nicht kennen, ich habe euch mal ganz kurz die Zusammenfassung. Es ist ein Märchen, das im Schwarzwald spielt. Und da gibt es einen Charakter, der heißt Peter Munk. Das ist ein Köhler, das heißt, der ist im Schwarzwald guckt und hat Holz verbrannt, um Holzkohle draus zu machen. Kein schöner Job, du warst immer dreckig, du hast nie viel Geld gehabt. Und sein Herz war so, ich hätte gerne mehr Geld, ich wäre gern mehr angesehen, ich wäre gern irgendwie besser. Und er geht dann los. Und er geht einen Handel ein, also er wünscht sich das und dann trifft er den Holzmichel. So, lebt denn der alte Holzmichel? Kennt ihr noch? Genau. Also, und er trifft den Holzmichel und sagt zu ihm, ja, und der Holzmichel sagt, hey, ich habe eine Idee, ich kann dich super reich machen. Das Einzige, was ich will dein Herz. Ich tausche dein fleischendes Herz gegen ein steinernes Herz aus, gegen ein kaltes Herz aus. Warum? Weil als guter Businessmann muss man kaltschnäuzig sein, eiskalte Entscheidungen treffen, egal wie es den anderen geht, Hauptsache dir geht's gut und dein Business läuft. Und er sagt, cool, ich will so unbedingt reich werden, ich will das haben, ich mach damit, okay. Und es passiert ein bisschen Magic und plötzlich hat er einen Stein als Herz. Über die Zeit merkt Peter Munk, dass so ein steinernes Herz eigentlich gar nicht so schön ist. Er fühlt nichts mehr. Er spürt nichts mehr. Also er hat weder Freude in sich, noch kann er mehr lachen oder weinen. Er empfindet keine Liebe und nichts in seinem Leben ist mehr schön. Er hat Reichtum ohne Ende und trotzdem ist es nicht schön. Und dann merkt er, hey, das war eigentlich der dümmste Handel meines Lebens, den ich habe machen können, dass ich mein Herz eingetauscht habe. Und dann geht er zu dem Holzmichel und sagt, hey, dann kriegst du dein Herz wieder zurück. Und er überlegt sich und dann trifft er so ein Glasmännchen und dieses Glasmännchen hat die Idee, hey, wir können da was Cooles machen, wir verarschen den Holzmichel einfach. Und du gehst hin und erzählst ihm, dass du ihm gar nicht glaubst, dass er dein Herz wirklich ausgetauscht hat. Und dann geht der Peter wieder zum Holzmichel und sagt, hey Holzmichel, ehrlich, du lügst mich an. Ich glaube gar nicht, dass du mein Herz ausgetauscht hast. Und der Holzmichel sagt, hey, also, guck mal hier, er zeigt ihm ganz viele andere Herzen von reichen Menschen aus dem Schwarzwald und erfolgreichen Menschen aus dem Schwarzwald. Und sagt, die haben alle ihr Herz verkauft, damit sie reich sein können. Deren Herzen pochen da auch hier. Hier ist dein Herz, sagt er, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, du hast einfach irgendeinen Namen draufgeschrieben, das ist nicht mein Herz. Und dann macht er die Brust auf und er tauscht es aus nochmal. Das heißt, er sagt, guck mal, ich zeige dir den Unterschied zwischen deinem fleischernen und diesem steinernen Herz. Und dann hat der Peter von dem Glasmännchen ein Kreuz bekommen und hat es dann und kann damit den Holzmichel plötzlich abwehren und rennt weg und hat sein fleischernes Herz wieder. Und er merkt, auf einmal kommt wieder Freude in sein Leben, Liebe in sein Leben, Lachen in sein Leben. Und ich fand diese Geschichte so cool, weil ich mir gedacht habe, hey, da steckt eine biblische Wahrheit drin. Weil die Bibel ist sehr deutlich und sagt in Sprüche 4, Vers 23, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, immer wieder geht es um dein und mein Herz. Immer wieder geht es um dein und mein Herz. Und ich glaube sogar, dass es das wichtigste Bauteil unseres Körpers ist, unser Herz. Im Hebräischen heißt es an der Stelle, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben, kann es auch übersetzt werden, denn aus ihm sprudelt die Quelle des Lebens. Ey, das ist doch mal krass, oder? Weil so eine Quelle, die sprudelt immer, so eine Quelle hat kein Ende und geht immer, immer weiter. Wie wir leben, wird zu einem großen Teil von unserem Herzen bestimmt. Also von deinen Gefühlen, von deinen Wünschen, also auch natürlich von meinen Namen. Und für das, was man gerne tut, findet man immer Zeit. Dafür, wo dein Herz schlägt, dafür findest du Zeit. Und das kannst du in jedem Lebensbereich machen. Ich kenne Menschen, die gehen ins Fußballstadion jedes Wochenende, die sagen alles Mögliche ab. Und ich gestehe euch das an der Stelle, ich muss heute Abend ins Fußballstadion mit meinem Patenkind, das hat er zum Weihnachten und Geburtstag geschenkt gekriegt. Ich habe überhaupt keinen Bock darauf. Warum? Ich habe vor 10, 15 Jahren eine Erfahrung im Fußballstadion gemacht, wo ich mir dachte, Leute, ich würde jetzt gerne ein Mikrofon haben, euch Jesus erzählen, damit ihr wirklich einen Sinn im Leben habt. Aber Jesus, das war krass. Und deswegen seither war ich nicht mehr im Fußballstadion, weil ich einfach gesagt habe, das ist so krass, wie Menschen da aber auch bereit sind, trotz allem hunderte Kilometer zu fahren, um 22 Dudes beim Kicken zuzugucken. Und sich aufzuregen, wenn die eigene Mannschaft verliert, wo ich mir manchmal denke, du gewinnst oder du verlierst überhaupt nichts. Dein Leben verändert sich 0, gar nicht, ob die jetzt ein Tor geschossen haben oder nicht. Okay, du hast vielleicht so einen Endorphin-Kick und denkst, wow, mir geht es richtig gut. Aber am Ende des Tages macht es überhaupt keinen Unterschied, ob diese Mannschaft gut spielt oder schlecht spielt. Außer, dass du einen Haufen Geld investiert hast. Und wenn ich mir überlege, wenn so ein Fußball-Trikot, was sich Leute jedes Jahr die neuen kaufen, wenn es so 80, 90 Euro in der Zwischenzeit kostet, wo ich mir denke, wow, was man mit dem Geld alles machen könnte, was nachher nicht irgendwie ein T-Shirt ist, das dir irgendwann nicht mehr passt oder versaut ist oder sonst irgendwas. Oder du vielleicht den Verein irgendwann blöd findest und dir dann denkst, so Mann, jetzt habe ich einen ganzen Schrank voll von den Dingern. Was mache ich jetzt damit? Wenn du Fußballfan bist, sei Fußballfan, gar keine Frage. Aber der Punkt, den ich meine, ist, wenn jetzt deine Lieblingsmannschaft ein Spiel hat und du sagst, ich will dahin, dann wirst du alles andere absagen, um dorthin zu gehen. Ja, und ich wünsche mir eine Kirche, die sagt, ich sage alles andere ab, um in die Kirche zu gehen, in meine Kleingruppe zu gehen, zu sagen, meine Kleingruppe ist mir so wichtig, ich sage von mir aus Geburtstage ab, irgendwelche Straßenfeste, keine Ahnung. Aber in meinem Herzen ist meine Kleingruppe, meine Kirche, mein Jesus, also stellt Jesus natürlich ganz oben hin, aber das alles andere folgt darunter. Aber es ist mir so wichtig, mein Jesus, dass ich sage, ich lasse alles andere, schiebe ich rechts und links weg. Warum? Weil es mir nicht die Erfüllung bringt, die mein Jesus bringt. Und du kannst dein Herz immer wieder neu prüfen, zu gucken, wofür bist du bereit, andere Dinge aufzugeben, anstatt für Jesus. Und Leute, wir müssen, wenn wir Jesus nachfolgen, müssen wir uns immer wieder diese Frage stellen, warum glaube ich eigentlich an Jesus? Was macht es mit mir, dass ich an Jesus glaube? Gibt es vielleicht auch irgendwas Besseres? Und ich sage dir eins, wenn du, das, was auf deinem Herzensthron sitzt, ist immer über Jesus. Und wir sind sehr schnell dabei, dass wir da Dinge hinsetzen. In dem Text, den wir heute anschauen, habe ich schon gesagt, geht es um ganz viele Bereiche, die wir uns anschauen. Und Kapitel 4 hat Sergei letzte Woche aufgehört. Das endet damit, dass Mose und Aaron zum Volk Israel gehen und sagen, hey Freunde, Gott hat uns geschickt und wir sollen zum Pharao gehen, Gott möchte uns befreien. Und Volk Israel sagt, cool, go for it, wird super. Und dann gehen sie, Kapitel 5, gehen sie los und wir lesen mal den Text, die ersten drei Verse. Danach gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es in der Wüste mir zu Ehren ein Fest feiern kann. Wer ist dieser Herr? Fragte der Pharao. Wieso sollte ich ihm gehorchen und das Volk der Israeliten ziehen lassen? Ich kenne diesen Herrn nicht und ich werde die Israeliten auf keinen Fall gehen lassen. Doch Aaron und Mose erwiderten, der Gott der Hebräer ist uns erschienen. Majestät, lassen Sie uns nur 3 Tagesreisen weit in die Wüste ziehen, damit wir dort dem Herrn und zum Gott Opfer bringen können. Sonst wird er uns mit Seuchen und Tod bestrafen. Krass, oder? Das ist nochmal ein anderes Bild von unserem Gott. Er sagt, wenn ihr mich nicht anbetet, dann werdet ihr mit Seuchen und Tod bestraft werden. Sagt er nämlich in dem Moment noch nicht zu den Ägyptern, sagt er, gilt für alle. Lass uns Gott anbeten, weil es hat Konsequenzen, wenn wir es nicht tun. Der Pharao kannte viele Götter, er wurde selber als Gott angesehen, aber er hat noch nie vom Gott Israels gehört und sagt so, was ist das für ein Gott? Kenne ich nicht. Der kann nicht wichtig sein, weil wenn er mächtig wäre, dieser Gott, dann wäre ja sein Volk nicht meine Sklaven seit 400 Jahren. Was ist das für ein billiger Gott? Der kann ja gar nichts, wenn der seine Leute 400 Jahre in meiner Gewalt lässt. Also dann muss ich ja der bessere Gott sein. Und der Pharao hört nicht auf Mose und Aaron. Warum? Weil er den Gott Israels einfach A, nicht kennt und B, nicht geachtet hat. Und gesagt hat, ist mir doch egal, was dieser Gott will. Und wenn er was will, dann soll er es halt wollen. Das hat doch mit mir überhaupt nichts zu tun. Und wisst ihr, Menschen, die Gott nicht kennen, die sind genauso. Die hören die Botschaft von Gott. Du kannst in deine Nachbarschaft gehen, in deine Familie, wo Menschen Jesus nicht kennen und kannst anfangen, denen von Jesus zu erzählen. Und wenn sie Gott so gar nicht kennen, dann werden sie Dinge nicht verstehen am Anfang. Das heißt, wir müssen da ein bisschen dranbleiben und sagen, hey, ich erzähle es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und manchmal ist es sehr anstrengend. Warum? Weil du erzählst die gleiche Geschichte immer wieder. Aber wir können aus dieser Geschichte auch etwas lernen, weil wenn wir Gott vertrauen und dafür beten, dass die Herzen von meinem ungläubigen Umfeld von Gott berührt wird, von Gott weich gemacht wird, dann wird irgendwann dieser Durchbruchmoment kommen, wo sie die Botschaft hören und glauben werden und Fragen stellen werden und ihn suchen werden. Und ich glaube, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann ist unser Leben selten einfach. Also nirgends in der Bibel steht, dass es einfach wird. Wir sehen hier in dieser Geschichte, geht es weiter, dass der Pharao sich denkt, warte mal, wenn die Israeliten Zeit haben und Gedanken sich drüber machen können, irgend so einem Gott in der Wüste ein paar Tiere zu schlachten, dann geht es denen zu gut. Wir müssen denen die Arbeit erschweren. Und er sagt, hey, keine Ahnung, bisher habt ihr für diese Ziegel, die ihr macht, um meine Sachen zu bauen, habt ihr das Stroh geliefert bekommen. Ich will, dass ihr die gleiche Menge abliefert, aber ihr bekommt die Ressourcen nicht mehr. Ihr müsst jetzt selber losziehen und die Ressourcen holen. Und die Arbeit wird schwieriger und das ist in unserem Leben, können wir es immer wieder sehen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, es wird immer wieder Menschen geben, die uns das Leben schwer machen, weil wir mit Jesus unterwegs sind. Es ist nicht so, dass die Leute sagen, ach Halleluja, der ist mit Jesus unterwegs, komm, dem rollen wir jetzt den roten Teppich aus. Nein, wird nicht passieren. Es wird eher passieren, dass sie sagen, du bist mit Jesus unterwegs, jetzt drücke ich dir erst recht eine rein. Deswegen wundere dich nicht, wenn du deinen Glauben bekennst, dass du Anfeindungen erleben wirst. Dass wenn wir heute hinstehen und sagen, keine Ahnung, ob du heute schon wählen warst oder ich lade dich ein, geh wählen. Und wenn du wählen gehst, dann geh so wählen, dass das Reich Gottes gebaut wird. Habe ich vor 2-3 Wochen schon mal erzählt. Aber wundere dich nicht, wenn wir für christliche Werte einstehen bei so einer Wahl, dass es Menschen geben wird, die dich verfluchen werden und die dich anfeinden werden, weil du das Reich Gottes baust dadurch. Und das ist normal, Freunde. Das ist nichts Besonderes, dass du angefochten wirst, wenn du Reich Gottes baust. Deswegen lasst uns da auch nicht entmutigt werden, wenn das passiert. Und Mose ist ja ein super Typ. Warum? Weil Mose ist ja der Paradeleiter, den man sich nicht wünscht. Weil er geht hin zu Pharao und sagt, hey Pharao, lass mal mein Volk ziehen. Und Pharao sagt, nee, ich mache sogar noch die Arbeit schwerer. Und Mose geht zu Gott und sagt, Gott, was soll der Scheiß? Er geht erstmal hin und sagt, da wandte sich Gott an den Herrn, Mose an den Herrn, warum tust du deinem Volk so etwas an, Herr? Ich mir denke, Gott hat doch gerade gar nichts gemacht. War auch der Pharao. War doch nicht Gott, der gesagt hat, oh, jetzt wird auf einmal der Stein, der vorher 2 Kilo gewogen hat, wiegt jetzt 10 Zentner, weil ich bin Gott und kann die physischen Gesetze einfach aushebeln. Nein, war der Pharao so. Warum hast du mich hierher gesandt? Und dann geht er wieder in diesen Klagemodus und sagt, Gott, ich bin der schlechteste Typ, den du dahin hättest senden können. Und Gott sagt sich, Mose, chill, ich habe da noch was vor. Seit ich zum Pharao gegangen bin und ihm deine Botschaft ausgerichtet habe, behandelt er dein Volk noch schlechter. Und du unternimmst nichts, um dein Volk zu retten. Manchmal sind wir unterwegs mit Jesus und wir beten und wir haben das Gefühl, nichts passiert. Aber nur weil wir das Gefühl haben, dass nichts passiert, heißt es nicht, dass Gott im Hintergrund Dinge tut. Ganz oft sind wir unterwegs mit Gott, wir beten für etwas. Und Gott bereitet Sachen vor und wir sehen das ja auch gleich, was alles noch passieren wird in dieser Geschichte. Und wir sehen, Gott macht Dinge und er lässt diesen Schmerz in seinem Volk zu, damit er noch mehr Grund hat, draufzuhauen. So viel mal als kleiner Spoiler vorab. Wenn Gott am Werk ist, dann verschwinden unsere Leiden und Nöte und Rückschläge nicht unbedingt, sondern Probleme und Herausforderungen in deinem und meinem Leben sollen dir helfen zu wachsen. Sie können uns helfen, unsere Geduld und unseren Charakter zu stärken. Und das ist das, worum es Gott am Ende geht. Gott geht immer um dein und meinen Charakter, immer um dein und mein Herz. Warum? Weil diese Sorgen, Probleme und Herausforderungen, sie lehren uns, darauf zu vertrauen, dass Gott das tut, was am besten für uns ist. Auch wenn wir es vielleicht jetzt gerade in dem Moment so noch nicht sehen. Es lehrt uns, nach Möglichkeiten zu suchen, Gott in jeder Situation zu ehren. Weil Gott hat seine Anbetung verdient. Und nicht nur dann, wenn es mir gut geht, sondern gerade dann, wenn es mir nicht gut geht, hat Gott Anbetung verdient. Das Dritte ist, Gott lässt sowas zu und es lehrt uns, daran zu denken, dass Gott uns auch nicht im Stich lässt. Wenn Gott dir eine Zusage gemacht hat, dann vertraue darauf, dass er sie einhalten wird. Dein Timing und Gottes Timing sind 2 völlig verschiedene Zeitrechnungen. Und das dürfen wir nie vergessen. Ich bin super ungeduldig, was sowas angeht. Ich bete und dann sage ich, okay Gott, warum hast du das nicht schon vorgestern gemacht? Ach so, ich habe erst in 3 Tagen für gebetet. Naja, egal, mach's trotzdem vorgestern. So sehen wir drauf. So ist Mose drauf. Sagt, hey, jetzt habe ich doch einmal die Aufgabe erfüllt. Warum passiert nichts? Und das Vierte, was es uns lehrt, ist Gottes Plan für uns im Auge zu behalten. Nämlich zu sagen, in den Herausforderungen, da sind wir Menschen sind, wie sagt man so schön, wie Strom. Wir suchen den Weg des geringsten Widerstands. Sobald wir eine Aufgabe haben und es kommt die erste Herausforderung darin, sind wir ganz schnell dabei, die Aufgabe wegzuschmeißen und sagen, ich glaube, ich war doch nicht dafür. Nein, war doch nicht mein Job, war glaube ich der Job von jemand anders. Hupsi. Und Gott sagt, nein, bleib dran, verliere nicht aus dem Blick, was ich für dich tun habe. Aber wisst ihr, ich glaube, es gibt ein Reich, im Reich Gottes gibt es ein Muster, das ich immer und immer wieder wahrnehme, durch die komplette Bibel, durch mein Leben und durch das Leben von vielen Menschen, die ich schon begleiten durfte. Nämlich Gott ruft uns zur Umkehr und bietet uns Möglichkeiten dafür, aber ich muss mich entscheiden, welchen Weg ich gehe. Solange du lebst, solange du atmest, wird Gott dir immer wieder Möglichkeiten geben, wo du umkehren kannst und wo du den Weg Gottes wieder wählen kannst, aber du musst entscheiden, nicht jemand anders. Du bist der Einzige, der für dein Leben eine lebensverändernde Entscheidung treffen kann. Warum? Weil sonst wird es verpuffen innerhalb von wenigen Stunden, Wochen und Tagen, dass du sagst, ah ja, coole Idee, lass mal probieren und dann machst du aber doch wieder nicht. Und der Punkt ist, jede dieser Entscheidungen hat Konsequenzen. Gute und nicht so gute. Das Problem ist, wir wollen gerne entscheiden und wollen aber immer nur dann die guten Konsequenzen auch ausbaden. Sobald wir eine Entscheidung treffen, wo wir schlechte Konsequenzen ausbaden müssen, denken wir so, aber Gott, ist doch jetzt nicht fair. Ich bin doch mit dir unterwegs, da muss es mir doch jetzt gut gehen. Ja, nein, wenn du mit Gott unterwegs bist, heißt es immer noch, dass du Dinge in deinem Leben verändern musst. Du kannst nicht Alkoholiker sein, Jesus kennenlernen, weitersaufen und dich dann wundern, dass du eine Leberzirrhose bekommst. So funktioniert es nicht. Vielleicht schon auch, aber im Normalfall nicht, weil dein Lebensstil hat trotzdem Konsequenzen. Egal, was du nimmst, Dinge können immer wieder passieren. Und wenn wir uns entscheiden, dann dürfen wir uns am Ende eben auch nicht über diese Konsequenzen wundern. Wir dürfen uns freuen, auch natürlich, wenn es die guten Konsequenzen sind. Aber wir dürfen uns eben nicht wundern, wenn wir sagen, ich habe keinen Bock auf Gott, keinen Bock auf seine Ratschläge, keinen Bock auf seine Weisheit, zu sagen und sich dann zu wundern, dass dein Leben aus den Fugen gerät und du dir denkst, warum ist das alles so schlecht hier. Gehen wir weiter. Kapitel 6 sind wir schon. 6 Vers 1. Jetzt sollst du sehen. Und Gott kommt und sagt zu Mose, hey Mose, ich erkläre dir nochmal, wie es funktioniert. Jetzt sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Weil der Pharao hat sich für eine Sache entschieden, die eine Konsequenz hat. Er hat das Volk Gottes angefangen zu peinigen und deswegen peinigt Gott den Pharao jetzt. Ich werde ihn mit meiner mächtigen Hand zwingen, die Israeliten ziehen zu lassen. Ja, wenn ich ihn mit meiner mächtigen Hand zwinge, wird er sie sogar aus seinem Land jagen. Auch hier, das Muster ist klar. Mose kommt zum Pharao, sagt, hey, lass das Volk ziehen. Pharao sagt, hat eine Entscheidungsmöglichkeit. Pharao sagt, nee, danke, will ich nicht. Also kriegt er eine Konsequenz. Gott entscheidet sich, deine Entscheidung hat eine Konsequenz. Es kommt zum ersten Showdown und wir springen mal ein Kapitel weiter. Ihr merkt, wir haben ganz viel Bibeltext heute. Exodus 7, 1 bis 4. Der Herr sprach zu Mose, ich habe dir göttliche Vollmacht über den Pharao gegeben. Dein Bruder Aaron wird dein Prophet sein. Er wird für dich sprechen. Sag Aaron alles, was ich dir auftrage. Er soll dann dem Pharao auffordern, die Israeliten aus seinem Land ziehen zu lassen. Aber ich werde das Herz des Pharaos hart machen, damit ich viele Zeichen und Wunder in Ägypten tun kann. Lasst euch diesen Satz mal nochmal auf der Zunge zergehen. Aber ich werde das Herz des Pharao hart machen, damit ich viele Zeichen und Wunder in Ägypten tun kann. Weil der Pharao nicht auf euch hören wird, werde ich gegen die Ägypter vorgehen und sie hart bestrafen und ich werde mein Volk, die Israeliten, nach Stämmen geordnet aus Ägypten führen. Gott macht den Auftrag nochmal ganz klar. Er sagt, was passieren wird. Er sagt, ihr werdet zum Pharao gehen, der Pharao wird sagen, nee. Aber ich werde am Ende trotzdem gewinnen. Warum? Weil ich bin Gott und mein Ziel kommt am Ende immer hin. Mose ist ein mächtiger Mann in Ägypten. Warum? Weil du konntest nicht einfach so zum Pharao gehen und sagen, hey, ich habe mal Bock, mit dem Pharao zu quatschen. So, also hatte Mose eine gewisse Stellung und er konnte dorthin gehen und der Pharao hat in ihm einen Ebenbürtigen gesehen und gesagt, okay, ich höre dir auch zu. Und seine Weigerung, also die Weigerung vom Pharao zu sagen, nee, ich habe trotzdem keinen Bock zu tun, was du mir sagst, zeigt auch auf, dass der Pharao trotz allem sagt, ich bin wichtiger als du. Machen die Hierarchie nochmal klar. Pharao, Mose, ich bin cooler. Die meisten von uns kennen die Geschichte und wissen, wie es ausgeht. Gott kommt am Ende zu seinem Ziel. Und ich glaube, dass es auch eine Ermutigung heute Morgen für dich und für mich sein darf, dass wir sagen dürfen, egal wie die Umstände in meinem Leben gerade aussehen, Gott kommt immer zum Ziel. Wenn Gott sich was vorgenommen hat, dann kannst du dich noch so sehr dagegen wehren, es wird passieren. Wenn Gott sich entschieden hat, dass etwas nicht passieren wird, kannst du mit all deiner Macht und mit all den Leuten, die du kennst, könnt ihr zusammen anfangen zu kämpfen, es wird nicht passieren. Und wisst ihr, Gott ist jemand, der sagt, der bietet dir eine Chance an zu sagen, ich will dich gerne gebrauchen, aber wenn du dich nicht gebrauchen lässt, dann werde ich jemanden finden, der sich gebrauchen lässt. Warum? Weil Gott am Ende immer zum Ziel kommt. Exodus 7, 12. Jeder von ihnen, der Showdown passiert. Also Aaron hat seinen Stab und sagt, hey, ich schmeiß den Stab jetzt auf den Boden. Jeder von ihnen warf seinen Stab auf den Boden und sie verwandelten sich in Schlangen. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Also ihr müsst euch vorstellen, da waren so ein paar Magier-Dudes, die konnten die gleichen Wunder tun, die Gott auch gemacht hat. Und wisst ihr was? Im Reich Gottes ist es tatsächlich möglich. Der Teufel kann ganz viele Dinge von Gott imitieren. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum die Pharisäer und Schriftgelehrten nachher zu Jesus sagen, der hat ja die Krankheiten mit dem Beelzebub ausgetrieben, weil die das auch wussten, dass der Teufel ähnliche Dinge tun kann wie Gott auch. Und der Pharao war wenig beeindruckt in dem Moment, als Aaron seinen Stab auf den Boden schmeißt, eine Riesenschlange draus wird und er sagt, ja, Jungs, macht ihr auch mal, zack, sie werfen ihre Stäbe auf den Boden, werden alle Schlangen. Aber jetzt kommt's, die Schlange von Aaron frisst die anderen auf. Auch hier haben wir wieder ein Bild. Gott ist größer, Gott ist stärker, Gott ist der Sieger, auch damals schon. Der Pharao jedoch blieb unnachgiebig und er hörte nicht auf Mose und Aaron, so wie der Herr es vorausgesagt hatte. Und wisst ihr, wie verrückt ist das, dass Gott Mose schickt und sagt, hier, mach mal das Zeichen, mach mal das Zeichen, mach mal das Zeichen, und ihm aber gleichzeitig sagt, egal wie viele Zeichen du machst, er wird eh nicht auf dich hören. Ich bin ganz ehrlich, ich wäre super demotiviert. Ich würde echt sagen, so, wirklich, warum mache ich mir die Mühe? Wirklich, ach komm Gott, wirklich, ach Mann. Und das Krasse ist, dass der Pharao eben wenig beeindruckt war, warum. Und es ist genau dasselbe, wenn du Menschen in deinem Leben hast, die Jesus nicht kennen. Dann kannst du ihnen von Wundern erzählen und sie werden dich anschauen und werden sagen, was bist du für ein Spinner. Das Schöne ist, egal wie dein Zeugnis ist, wie verrückt es klingt, es ist dein Zeugnis, dein Erlebnis, das du mit Jesus gemacht hast. Das kann dir keiner nehmen. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass es das Herz weich macht von deinem Gegenüber, dass die Person plötzlich anfängt, Fragen zu stellen und vielleicht dadurch Jesus kennenlernt. Deswegen fang an, dein Zeugnis zu teilen. Auch wenn du dich nicht danach fühlst, fang an, dein Zeugnis zu teilen. Warum? Die Konsequenz, die einzige Konsequenz, die es gibt, ist, am Ende des Tages wird es Glauben fördern oder nicht. Aber es ist nicht in deiner Hand. Deine Aufgabe ist, sei konsequent und erzähl deine Geschichten mit Jesus. Warum? Weil es sind deine Geschichten mit Jesus, die kann keiner verneinen. Die können es probieren, aber am Ende des Tages hast du es ja doch mit Jesus erlebt. Vers 14. Da sprach der Herr zu Mose, das Herz des Pharaos ist hart, er weigert sich, mein Volk ziehen zu lassen. Und jetzt passiert hier was, wir gucken uns jetzt gleich ein paar Plagen an zusammen. Und ihr werdet vielleicht ein Muster erkennen. Und jetzt geht es ganz stark ums Herz. Wir sehen hier, der Pharao hat sein Herz gemacht, er hat gesagt, ich will nicht. Er hat coole Sachen erlebt hier, Schlangen, die auferschienen sind, gefressen wurden, zack, wow. Also mich hätte das beeindruckt, ich weiß nicht genau, aber wenn jetzt jemand hier kommen würde und ich so eine Schlange vor, oder so einen Stock auf den Boden schmeiße, da wird eine Schlange draus, da würde ich mir in die Hose machen wahrscheinlich, aber der Pharao war wohl ein bisschen cooler. Die erste Plage, Wasser zu Blut. Als Mose seine Beauftragung bekommen hat, hat er drei Zeichen an die Hand bekommen. Den Stab, der zur Schlange wird, die Hand, die aussätzig wird und wieder nicht aussätzig, wenn er sie in seinen Mantel steckt. Und das dritte Zeichen war, dass wenn er Wasser vom Nil auf den Boden schmeißt, wird es zu Blut. So, das ist die erste Plage, mit der Gott kommt und sagt, jetzt ärgern wir die Ägypter. Die Ägypter ärgern mein Volk, jetzt ärgere ich die zurück. Ich nehme denen ihre Fische, ich nehme denen ihr Trinkwasser, gucken wir mal, was passiert. In Vers 22 lesen wir dann, doch wieder brachten die ägyptischen Zauber, also Mose geht hin und erklärt dem Pharao, hey, Pharao, lass mein Volk ziehen, wenn nicht, dann werden wir jetzt den Nil hier zu Blut machen. Und der Pharao sagt, ja, schön für euch, macht halt, tut, was ihr nicht lassen könnt. Aaron hebt seinen Stab rüber, es wird alles zu Blut. Und dann lesen wir in Vers 22, doch wieder brachten die ägyptischen Zauberer mit ihren Zauberkünsten dasselbe fertig. Deshalb blieb das Herz des Pharaos hart und hörte nicht auf Mose, und er hörte nicht auf Mose, so wie der Herr es vorausgesagt hatte. Die nächste Plage, Frösche im ganzen Land. Das ist ja schon so ein Moment, wo ich mir denke, Also ihr müsst euch vorstellen, dieses ganze Blut hat ja schon gestunken auch. Es ist ja da super heiß und wenn es dann so gerinnt, das ist echt kein schöner Geruch. So, das hätte mir schon zugesetzt, weil ich kann kein Blut sehen und das ist für mich richtig schlimm. Also ich wäre schon eingeknickt in dem Moment, wo ich das sehe. Da wäre ich schon so puff, umgefallen und dann so, Halleluja, bitte Gott, hol mich heim, ja, dann bin ich befreit. Frösche im ganzen Land, obwohl die Zauberer das Ganze vollbringen konnten, bittet der Pharao, also ist krass, gell? Der Pharao kommt und sagt zu seinen Zauberern nachher, ja cool, irgendwie ist alles voll mit Fröschen, richtig ekelhaft hier, aber hey, ihr Zauberer, das kriegt ihr doch auch hin, oder? Und dann machen die Zauberer noch mehr Frösche. Also es sind schon viele Frösche da, es sind noch mehr Frösche da. Jetzt ist der Unterschied, die Ägypter haben die Frösche nicht töten können, weil sie in Ägypten die Gottheit der Fruchtbarkeit dargestellt haben. Und sie haben quasi deswegen Frösche nicht umbringen können und da waren einfach Frösche und noch mehr Frösche und noch mehr Frösche. Und dann kommt Mose und sagt, hey, ich habe da eine Idee. Die Plage würde aufhören, wenn du mein Volk ziehen lässt. Und der Pharao sagt, ja, okay, komm, dann bete für mich, dass es aufhört. Und er sagt, ja, okay, ich bete für dich. Und Mose betet und sagt, hey Gott, lass mal die Frösche aufhören. Die Frösche hören auf und der Pharao sagt sich, ah cool, hat ja aufgehört, als ob ich die jetzt ziehen lasse. Und sein Herz wird wieder hart. Doch als der Pharao merkte, dass die Froschplage vorbei war, wurde sein Herz wieder hart. Wie der Herr es vorausgesagt hatte, hörte er nicht auf Mose und Aaron. Die dritte Plage. Wer weiß, was die dritte Plage ist, bevor wir sie einblenden? Stechmücken. Die dritte Plage sind die Stechmücken. Und ihr müsst euch vorstellen, da sagt Gott zu Mose, der Aaron soll einmal mit seinem Stab auf den Boden schlagen und aus diesem Staub, und ihr wisst, in Ägypten, da ist ziemlich viel Sand auch, aus diesem Staub entstehen Mücken, die alles heimsuchen, aber wirklich alles heimsuchen. Und dann heißt es hier in Exodus 8, 14, 15, die ägyptischen Zauberer versuchten auch mit ihren Zauberkünsten Stechmücken hervorzubringen. Aber dieses Mal gelang es ihnen nicht. Die Kraft des Teufels, okkulte Dinge, haben eine Begrenzung. Sie können nicht alles. Sie können viel, aber nicht alles. Die Stechmücken bedeckten die Menschen und die Tiere. Und dann sagen die Zauberer Folgendes. Hier hat Gott seine Hand im Spiel. Doch das Herz des Pharaos blieb hart, wie der Herr es vorausgesagt hatte, hörte er nicht auf Mose und Aaron. Also seine Zauberleute, die all die krassen Sachen vorher auch gemacht haben, sagen, hey, ab hier können wir nicht mehr mithalten. Da hat Gott seine Hand im Spiel. Ich kann mir vorstellen, der Satz steht jetzt hier nicht in der Bibel, aber ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht so ein Nebensatz noch gefallen ist von, ich würde jetzt vielleicht aufhören. Lass die doch mal ziehen. Es kann ja nur besser werden für uns. Manche glauben, wenn ich ein Wunder erleben könnte, dann würde ich an Gott glauben. Ich habe das schon so oft gehört. Menschen zu mir gesagt haben, du glaubst ja nur an Jesus, weil deine Mama damals von ihrem Krebs geheilt wurde. Was wäre denn gewesen, wenn es nicht passiert wäre? Sag ich, ja, kann ich dir nicht sagen, ist nicht passiert. Eine hätte-hätte-Fahrradkette-Geschichte, aber ich bin Gott dankbar, dass er gewirkt hat, durch Gebet Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium geheilt hat und sie heute immer noch lebt. Da denke ich mir, meine Entscheidung für Jesus habe ich vorher getroffen. Jetzt nur noch bekräftigt. Gott gab dem Pharao mehrere Gelegenheiten, Wunder zu sehen. Also allein, ich habe gesagt, das Stecken, dann das mit dem Blut, dann das mit den Stechmücken, dann das mit den Fröschen. All das waren alles Zeichen und Wunder, die der Pharao erlebt hat, wo wir heute sagen würden, hey, das ist doch, also da müssten wir doch irgendwann checken, dass es diesen Gott gibt, oder? Aber er war starrsinnig und Starrsinn kann Menschen für die Wahrheit blind machen. Wenn ich nicht glauben möchte, dann werde ich nicht glauben. Wenn Menschen in deinem Umfeld nicht glauben wollen, dann kannst du ihnen die krassesten Stories erzählen, dann kannst du ihnen wahrscheinlich die Hände auflegen, sie könnten durch den Raum fliegen und ich habe so Stories schon gehört, also in Afrika ist sowas gang und gäbe, dass da wirklich so Witchcraft und so Zeug so bam und dann fliegen die so halb durch den Raum und so. Ich habe gesagt, Halleluja, ich will das auch mal sehen. Da hätte ich richtig Bock, wenn so jemand reinkommt und sagst so, hey, wirklich, ich habe eine Story von einem guten Freund erlebt, der war in Südafrika in einem Gottesdienst und dann plötzlich kam so eine Hexe rein und die ist auf den Prediger zugerannt und der Prediger steht vorne und sagt, im Namen Jesu, stopp. Und sie rennt auf ihn zu und so ungefähr so auf dieser Entfernung, bam, knallt sie wie gegen so eine unsichtbare Wand und pfup, fliegt gegen die nächste Wand. Und ich denke mir so, ich bin nicht so gut, oder? Ey, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sind die Dinge, die will ich erleben. Warum? Weil Gott kann sie tun. Amen. Glauben wir das? Sind wir eine Kirche, die an die Wunder und Kraft Gottes glaubt oder nicht? Hey, wenn du hier bist, dann lade ich dich ein, fang an, das zu glauben. Warum? Weil wenn wir es nicht glauben, wird es nicht passieren. Nicht, dass Gott es nicht kann, aber wenn wir nicht dran glauben, werden wir es nicht erleben. Und Leute, natürlich, wir sind in Deutschland und wir müssen in Deutschland ganz hart dafür beten, dass dieser Geist gebrochen wird, der das alles eindämmt. Ernsthaft, ich bin Pfingstler und ich bin charismatisch auch geprägt, Halleluja, aber wir sind noch nicht charismatisch und pfingstlerisch genug in dieser Kirche, damit wir sagen können, das ist gang und gäbe, dass wir sowas erleben. Und ich wünsche mir das. Ich will, dass wir eine Kirche sind, wo die Leute angezogen werden, weil sie sagen, hier passieren Zeichen und Wunder. Nicht, im Sinne von so einer attraktionalen Geschichte und wir verkaufen Gott und sagen, guck mal hier, mein Gott kann krasse Wunder tun, sondern dass sie kommen und sagen, ich komme hier rein, ich werde überführt von Sünde, ich werde frei gemacht durch den Heiligen Geist und ich erlebe plötzlich, wie dann Dinge passieren. Ich habe Bock drauf, wie geht's mit dir, wie ist es mit dir? Ja? Lass uns dafür beten, lass uns einstehen, dass wir das erleben. Weil, wenn wir ungehorsam sind, dann hat es Folgen. Und meistens leiden nicht nur wir, sondern auch andere Menschen um uns herum. Und der Pharao ist starrsinnig und sagt, ich habe keinen Bock, dass das Volk Israel zieht. Und sein ganzes Volk leidet Qualen darunter. Wir gucken uns nochmal Plagen an. Plagen 4 bis 6. Es kommen die Hundsfliegen. Ich habe leider gar kein Bild vor Augen, wie so eine Hundsfliege aussieht. Ich stelle mir vor, das ist so ein richtig fettes Teil irgendwie, richtig ekelhaft. Und was machen diese Hundsfliegen? Kommen Fliegenschwärme, die überall waren, außer in dem Gebiet, wo die Israeliten gewohnt haben, außer in Goshen. Sonst überall, alles war bedeckt. Die Viecher, die Häuser, die Betten, die Köpfe, alles. Stell dir das mal vor, und damals gab es doch keine Fliegennetze, so Moskitonetze oder so. Das heißt, egal wo du warst, diese Scheißteile waren einfach überall. Boah, boah. Das krabbelt bei mir gerade schon. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Als er die vierte Plage erlebt, lenkt der Pharao vermeintlich ein und sagt, okay, come on, dann opfert doch eurem Gott hier in Ägypten. Jetzt erinnern wir uns, der Auftrag Gottes hieß wie? Geht in die Wüste zum Berg Sinai und opfert mir dort. Das dürfen wir nicht vergessen. Weil wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann ist es wichtig, dass wir ihn exakt so ausführen, wie er es gesagt hat. Und wir sind ganz, ganz schnell dabei, dass wir eine Abkürzung nehmen. Und in Ägypten Gott zu opfern, wäre natürlich möglich gewesen. Aber Gott sagt, ich will nicht, dass ihr das hier macht. Ich will, dass ihr 3 Tage in die Wüste reist, um das zu tun. Exodus 8. 28, doch der Pharao verhärtete sein Herz auch dieses Mal und ließ das Volk nicht ziehen. Dieselbe Geschichte. Er geht zu Mose, sagt, hey, komm, ich lasse euch anbeten, euren komischen Gott, aber betet dafür, dass diese Plagen aufhören. Und er betet wieder und in dem Moment sagt er, nee, doch, kein Bock mehr. Nö, lass mal bleiben. Und ab jetzt wird es ein Spiel wie Katz und Maus und Gott schickt eine Plage. Der Pharao willigt ein, das Volk ziehen zu lassen, entscheidet sich doch wieder um, nachdem Gott die Plage genommen hat. Und dann bei der Viehpest, die fünfte Plage, lässt Gott alle Tiere sterben von den Ägyptern. Auch hier wieder in Goshen bei den Israeliten. Kein einziges Tier wird auch nur annähernd, kriegt einen Kratzer ab. In Ägypten alle tot. Wir sind in Kapitel 9, Vers 7. Der Pharao ließ es überprüfen, er hat es nicht geglaubt. Er sagt, das kann doch nicht sein, wenn alle Tiere hier gerade sterben, dann müssen doch die Tiere von den Israeliten jetzt auch draufgegangen sein. Und er erlebt, es ist doch nicht passiert. Und tatsächlich war kein einziges Tier aus der Israeliten umgekommen, doch das Herz des Pharaos blieb trotzdem hart und er ließ das Volk Gottes nicht ziehen. Das war bereits das 5. Mal, dass Mose mit der Bitte, lass mein Volk ziehen, zum Pharao geschickt wurde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber es gibt so Momente, wo ich mir denke, okay Gott, warum schon wieder? Warum denn das Gleiche schon wieder? Ich weiß doch schon, wie es sein wird. Ich gehe manchmal, habe ich dieses Erlebnis in Gesprächen, das ich mit Menschen führe, wo ich weiß, hey, okay, die kommen jetzt und dann sagen sie mir irgendwelche Dinge, die ich eh nicht richtig finde und ich kann ihnen meine Argumente liefern und am Ende des Tages laufen wir auseinander und mögen uns am Ende noch weniger. Warum? Weil wir nicht miteinander gut diskutieren konnten, weil die eine Person ihre Meinung vollkommen vertritt und ich habe meine Meinung und am Ende sage ich mir, wozu? Mose war gehorsam, er war treu und er hat gesagt, ich gehe nochmal und ich gehe nochmal und ich gehe nochmal, auch wenn es wieder gleich enden wird. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott uns zu Überwindern machen möchte und ich habe das erlebt in meinem Leben und im Leben von anderen Leuten, dass Dinge, die uns herausfordern, Dinge, die uns anstrengen und wo wir wirklich charakterlich wachsen müssen, dass Gott uns immer wieder in so einer Dauerschleife das aufs Butterbrot schmiert und sagt, ich schmiere das so lange aufs Butterbrot, bis du zum Überwinder wurdest. Und wir haben immer 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, Problem kommt und ich gehe. Weil das ist im ersten Moment einfacher, aber ich kann dir eins versprechen, das Problem wird dich verfolgen. Ich hatte mal in Stuttgart in der Gemeinde einen jungen Mann, der in diesem Muschel drin war, der immer wieder Probleme in seinem Leben hatte und sein Ding war, ich bin weggerannt. Und dann war ein halbes Jahr weg und plötzlich kam er ganz reumütig wieder und dann hab ich ihn gefragt, ja, wie kommst du, dass du wieder hier bist? Schön, dass du da bist, aber wie kommst du? Ja, das Problem, was ich hier hatte, habe ich dort auch gehabt. Ja, das Problem, was ich hier hatte, habe ich dort auch gehabt. Das Problem, was ich da hatte, hatte ich dort auch. Und ich habe zu ihm gesagt, verrückte Idee. Wollen wir es zusammen angehen? Weil das ist die zweite Entscheidung, die ich treffen kann. Ich kann sagen, es ist anstrengend, es tut weh, es ist emotional schmerzhaft, aber ich werde mich hineinwagen und werde mit meinem Jesus Überwinder sein. Und dann wirst du es loswerden. Und das ist das Ziel, das Gott mit dir und mit mir hat. Die Herausforderungen in deinem Leben und in meinem Leben, die sind dafür da, dass sie uns stärker machen, dass sie uns näher zu Jesus führen und dass sie uns am Ende zu einem Zeugnis werden, wo wir sagen, weil ich mit meinem Jesus reingegangen bin, kann ich euch heute erzählen, wie er mich davon befreit hat. Und es ist egal, ob es Drogen sind, ob es Pornografie ist, ob es was weiß ich was ist. Setz ein, was auch immer du möchtest. Solange wir es nicht mit Jesus angehen, werden wir es nicht überwinden. Und Gott wird uns die Möglichkeit aber anbieten, wenn wir mit ihm unterwegs sind, so lange, bis wir zu ihm nach Hause gehen, da wird er uns immer wieder die Möglichkeit geben, in diese Situation hineinzugehen, bis wir sie überwunden haben. Die sechste Plage ist die Plage der Geschwüre. Mose geht wieder zum Pharao und sagt, hey, lass mein Volk ziehen, wenn nicht, dann werden Geschwüre über dein ganzes Volk kommen. Für alle. Und es passiert. Und der Pharao sieht das Leid seines Volkes. Ihr müsst euch vorstellen, sein Volk leidet nur, weil er sich entschieden hat, sich Gott zu widersetzen. Er sieht das Leid seines Volkes. Er lenkt ein, auch wieder vermeintlich. Und dann lesen wir einen Satz, in der, je nachdem, was dein Gottesbild heute Morgen ist, kann dich jetzt herausfordern. Exodus 9, Vers 12. Doch der Herr machte das Herz des Pharaos hart. Er hörte nicht auf sie, wie der Herr es Mose vorausgesagt hatte. Ich weiß nicht, was dieser Satz mit dir macht. Ob du jetzt denkst, okay, aber wie funktioniert das? Ich glaube doch da an diesen liebenden Papa-Gott und so, und der will doch alles, dass uns allen gut geht und so. Es kennt viele, die jetzt die freie Wille-Frage stellen würden und sagen, ja, aber hat ihm ja den freien Willen jetzt genommen? So, der ist jetzt gezwungen, der kann ja jetzt gar nicht mehr anders. Und Leute, Gott gab dem Pharao so viele Gelegenheiten, die Warnungen von Mose zu beachten. Und zuletzt sieht es so aus, dass Gott zum Pharao sagt, okay, du hast gewählt. Und du wirst deiner Wahl nach empfangen. Nicht so, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott es super cool fand, was er da alles tun musste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott hinstellt, jetzt machen wir mal das und dann ärgern wir sie so und dann ärgern wir sie so. Sondern ganz ehrlich, jeder von uns, der Papa ist oder Mama, weiß, dass wir unseren Kindern ab und zu die Konsequenzen ihres Handelns vorleben müssen. Und unsere Kinder sitzen da und denken sich, toll, meine Eltern feiern voll, mir hier was wegzunehmen. Und du als Elternteil denkst dir, nie im Leben. Ich habe überhaupt keine Freude daran, dass du das durchleiden musst. Wirklich, überhaupt keine einzige Freude habe ich daran. Aber ich zieh's durch. Warum? Weil ich sonst nicht mehr glaubwürdig bin. Und weil du lernen musst, dass deine Entscheidungen Konsequenzen haben. Aber wie gesagt, es ist nicht so, dass du als Elternteil sagst, wow, ich liebe das jetzt. Jetzt kann ich endlich mal. Also ich weiß, ich kenne wenige Eltern, die kommen und sagen, jetzt kann ich meinem Kind endlich mal eins reinwirken hier. Komm! Also ich bin als Papa nicht so, vielleicht bist du anders, aber dann bete ich für dein Kind, dass es seelisch da durchkommt, aber. Hat Gott absichtlich dem Pharao den freien Willen genommen? Ich glaube nicht. Ich glaube vielmehr, er kam und hat gesagt, ich akzeptiere deine Entscheidung, akzeptier du die Konsequenzen. Und wisst ihr, wenn wir uns ein Leben lang Gott widersetzen und seinen Aufgaben widersetzen, dürfen wir uns nicht wundern, dass wir irgendwann die Stimme Gottes immer weniger hören, die Kraft Gottes immer weniger in unserem Leben erleben. Deswegen lade ich dich ein, warte nicht, bis der richtige Moment da ist, um zu Gott zu kommen. Tu es, solange du noch die Möglichkeit hast. Weil wenn du die Stimme Gottes permanent ignorierst, wirst du irgendwann aus dir auch nicht mehr hören. Und ich lade dich heute ein, ich glaube, heute Morgen ist ein Moment der Entscheidung. Und meine Ausgangsfrage vorhin war, was ein hartes Herz mit mir macht. Und die Geschichte des Pharaos zeigt uns wunderbar auf, was es mit uns macht. Am Ende hat ein hartes Herz viel Leid in unserem Leben und in unserem Umfeld geschaffen. Wenn wir dran festhalten, wird es auch so sein, dass mein hartes Herz mein Leben, aber auch das Leben von den Menschen in meinem Umfeld verändern wird. Und zwar meistens nicht zum Positiven. Bis hin zu dem Fakt, dass am Ende meines Lebens ich in Rebellion gegen Gott alles verlieren werde. Die Ewigkeit und die Kraft Gottes. Aber wisst ihr, Gott hat einen anderen Wunsch mit dir und mit mir. Sein Wunsch ist, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Wir lesen in Hesekiel 11, 19 und 20. Und ich werde ihnen ein Herz schenken, in dem Einigkeit herrscht. Und ich werde ihnen einen neuen Geist geben. Ich nehme das Herz aus Stein aus ihrem Körper und gebe ihnen stattdessen ein neues Herz aus Fleisch. Damit sie sich an mein Gesetz halten und meine Gebote beachten und befolgen. Dann werden sie wirklich mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Amen. Amen. Das ist Gottes Wunsch für dich und für mich. Er möchte unsere harten Herzen, die wir haben, gegen ein neues fleischendes Herz eintauschen. Ein Herz, das Leidenschaft empfindet, Liebe empfindet, Freude empfindet, das lachen kann, das sich freuen kann an dem, was Gott uns alles geschenkt hat. Und ich lade dich ein, lass uns zusammen aufstehen, dass wir beten können. Lass uns beten für unsere Herzen. Weil ich glaube, dass wir alle Bereiche in unserem Leben haben, wo wir rebellisch sind. Wo Gott uns was gesagt hat und wo wir am Ende vielleicht gesagt haben, ja nee, sehe ich anders, will ich anders machen, habe ich keine Lust zu Gott. Ich lade dich ein, dass wir das Gott heute Morgen hingeben, okay? Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du uns erfüllst. Da, wo wir heute Morgen sind, da, wo du heute Morgen mit uns hingehen möchtest, Heiliger Geist. Jesus, wir geben dir unser rebellisches Herz, Jesus. Und wir beten wirklich auch für konkrete Situationen, wo wir rebellisch waren oder auch noch rebellisch sind, Jesus, dass wir sie heute nehmen dürfen und umkehren, Buße tun dürfen, weil du uns die Chance dazu gibst, Jesus. Und ich lade dich ein, dass du dir einen kurzen Moment nimmst, wo du sagst, hey, Geist Gottes, zeigst du mir und ihm das dann einfach im Gebet gibst. Jesus, ich danke dir, dass es, solange wir atmen, bei dir immer eine Möglichkeit gibt, umzukehren. und meine Möglichkeit gibt, dir neu zu begegnen, Jesus. Danke, dass du nicht mit uns am Ende bist. Danke, dass wir Überwinder werden in deiner Kraft, Jesus. Und ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier bist und ob du dein Ja zu Jesus schon gemacht hast. Oder ob du vielleicht gerade hier bist und sagst, ich müsste dieses Ja nochmal neu machen. Weil ich gemerkt habe, hey, das sind Dinge in meinem Leben, die trennen mich gerade von Jesus. Und ich wäre so gerne die Person, die zu diesem Kreis gehört, die am Ende ihres Lebens sagen können, mein hartes Herz wurde von meinem Gott wieder neu gemacht. Eingetauscht. Und lade dich ein, dass wir, schließen wir alle für einen Moment unsere Augen. Und ich lade dich ein, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich habe meine Entscheidung für Jesus, ich habe dieses Ja noch nicht gemacht, möchte das aber gerne machen, dass du einfach einen kurzen Moment die Hand hochhältst. Yes, da geht eine Hand hoch. Sehr gut, danke dir. Ja, lass uns gemeinsam beten. Und wir beten das alle laut, weil es ist dann einfacher für die Personen, die die Hand gehoben haben, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du mein König bist. Dass du mich errettet hast und befreit hast am Kreuz von Golgatha. Und Jesus, ich gebe dir mein Leben heute Morgen. Ich will dir all die Bereiche meines Lebens geben, dass du mir aufzeigst, wo ich göttlicher leben muss und wo ich ein rebellierendes Herz habe. Danke, dass du dieses Herz austauschen wirst. Danke, dass ich dein Sohn und deine Tochter sein darf. Amen. Hey, und es ging eine Hand hoch. Lasst uns einfach einen Applaus geben für Gott. Warum? Es ist so wichtig, dass wir Entscheidungen treffen für Jesus. Hey, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte eine Schippe drauflegen und ich merke, dass sind Dinge kalt geworden in meinem Leben, das Feuer, das ich für Jesus mal hatte, brennt irgendwie weniger stark, dann ist das dein Moment, dass wir jetzt zu Jesus gehen und sagen, leg du da was nach. Amen. Und Jesus, ich danke dir. Genau, ihr dürft gerne nochmal alle mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich jetzt erfüllen möchtest. Mit deiner Kraft, mit deinem Geist, mit deiner Herrlichkeit, dass du mir ein neues Feuer schenkst, dass ich leidenschaftlich sein darf für dich. Dass Menschen in meinem Umfeld es sehen, dass ich ein Zeugnis bin für deine Liebe, für deine Kraft. Danke, dass du mir Vollmacht schenken möchtest, Jesus. Zeichen und Wunder zu tun und deine Liebe zu verkünden. Auch hier, Jesus, ich danke dir, dass du mein rebellisches Herz nimmst. Wo ich mich unwürdig fühle, weil es ja Leute gibt, die das besser könnten wie ich. Danke, dass du mich berufst. Ein Zeuge deiner Kraft zu sein. Amen. Komm, lass uns Gott einen Applaus geben.